Jetzt kommt der spannende Moment. Es kann sein, dass er angeht oder dass ich hier 10 Minuten ein bisschen pumpen und was weiß ich was machen muss. Ne? Also Licht haben wir schon mal, das ist schon mal gut.
Der Typ, der hier versucht, seinen Bulli zu starten, ist Erik Sell. Künstlername Ease.
Okay, ein bisschen mit dem Bus reden. Komm, du schaffst das, alte Dame. Bisschen warten. Man muss viel Geduld manchmal haben. Das ist nicht so, ich steig's ein und ein Elektroauto wegfahren. Nix da. Das ist oldschool hier. Okay. Bisschen pumpen. Und dann auch die Kupplung treten.
Er ist Rapper, Musiker und glühender VW-Fan. Mitte 40, Käppi auf dem Kopf, ein bisschen schlaksig, cooler Typ, laut und lustig.
Oh, da kommt was. Wow! Siehst du, auf Volkswagen ist Verlass, sogar nach 50 Jahren. Der fährt noch. Ich fahr mal raus.
Seine Vorfahren haben deutsche Wurzeln und kommen aus Namibia. Da ist er mit seiner Musik schon ziemlich bekannt, hier in Deutschland noch nicht, aber kann ja vielleicht noch werden. Ich besuche ihn in der Nähe von Köln. Dort lebt er heute. Wir fahren in seinem uralten VW-Bulli durch die Vororte. Wer noch nie in einem Bulli gesessen hat, das ist ein ganz eigenes Fahrgefühl. Man schwebt praktisch über die Straße. Ich sitze direkt hinter der Windschutzscheibe und tatsächlich gibt's Leute, die uns auf der Straße entgegenkommen und dann winken. Ich krieg sofort gute Laune.
Der Bulli passt so gut zu dem, was ich mit meiner Musik mache, mit meinem Vibe, mit meiner Energie, diese Lässigkeit, diese Good Vibes, wie man das nennt auf Englisch. Das passt irgendwie so gut zusammen. Das heißt, der Bulli wurde Teil meines Images in meiner Musik. Und den kann man gar nicht mehr rausdenken.
Ich habe vorhin gesagt, man kennt ihn in Deutschland nicht so. Also so ganz stimmt es nicht. Es gibt eine Szene, da kennt man ihn ziemlich gut, nämlich bei den VW-Enthusiasten, so nenne ich die jetzt mal. Leute, die auf Festivals fahren, wo dann andere Leute sind, die die Leidenschaft für einen Bulli teilen. Da campen sie, grillen und haben eine gute Zeit. Ease tritt da als Musiker auf, passt natürlich wunderbar, good vibes only. Ich habe ihn gefragt, wie viele Bullis hast du eigentlich schon gehabt? Und da sagt er mir, 40 Stück. Er hat die ältesten Dinger in Namibia im Busch gefunden, in irgendwelchen alten Garagen. Verrostete Teile hat sie dann aufgemöbelt und restauriert. Er fährt sie selber, verkauft sie oder zeigt sie in seinen Musikvideos.
Der Bus hat irgendwas Sympathisches. Du guckst ihn an und du setzt dich da rein und du denkst so, ah, dieser Flair. Und dann auch noch das zu den 70er, 80er Jahren. Wo sehr viel Party gemacht wurde, sehr viel geraucht wurde. Ich weiß nicht, das ist ein bodenständiges Auto. Es ist nicht abgehoben, nicht, ich bin toll, ich bin besser als die anderen, sondern es ist einfach nur, es fühlt sich gut an.
Das Werk soll entstehen aus der Kraft des ganzen deutschen Volkes und es soll dienen der Freude des deutschen Volkes.
Puh. So ist das bei Volkswagen. Alles liegt nah beieinander. Party, Begeisterung, Flower Power und dann die tiefsten Abgründe der deutschen Geschichte. Gebaut wurde das Werk von den Nazis. Das ist die VW-Story. Eine Legende kämpft ums Überleben. Ihr hört Folge 2. Die Legende entsteht. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, macht es am besten zuerst. Ich bin Christian Müskens, Reporter bei der FAZ und berichte über Volkswagen. In diesem Podcast geht es um die Zukunft des deutschen Weltkonzerns, die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die Zukunft der deutschen Seele. In dieser Folge schauen wir uns an, wie und wo alles begann. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal nach Wolfsburg reingefahren bin. Das war vor Jahren für die ersten Berichte über VW und ich habe mich richtig erschlagen gefühlt. Diese Stadt stürzt ja wie ein Block auf den Besucher ein. Man fährt mit dem Zug rein, links ist dieser riesige Backsteinriegel, die Fabrik. Dann diese hohen Schornsteine, irgendwie trostlos, vor allem wenn das Wetter schlecht ist, fühlt sich das für mich immer so ein bisschen an, wie nach Mordor reinzufahren. Für alle, die keine Herr-der-Ringe-Fans sind, das ist das düstere Reich in Mittelerde. So wirkt das. Das große VW-Logo schaut wie das Auge Saurons über den Mittellandkanal auf Wolfsburg. Die Stadt völlig austauschbar, fast seelenlos. Aus dem Boden gestampft für die Beschäftigten von VW. Und egal, wem ich hier begegne oder begegnet bin in der letzten Zeit, alle haben irgendwas mit VW zu tun. Und diese besondere Architektur da, die ist natürlich kein Zufall.
Nun hat der Führer einen der Volkswagen bestiegen. Er fährt mit dem ersten Wagen durch die jubelnde Menge. Der offene Wagen fährt an uns vorbei.
Nazi-Feierstunde, 26. Mai 1938.
Unter den Klängen des Badenweiler Marsches verlässt der Führer das Festgelände des Volkswagenwerkes bei Fallersleben.
Das VW-Werk Wolfsburg wird geboren. Autofabriken sind damals schon richtige Beschäftigungswunder. Und das Versprechen, dass alle ein eigenes Auto haben können, das passt natürlich perfekt zu Hitlers Autobahntraum. Aus Wolfsburg soll der Kraft durch Freude-Wagen kommen. Kraft durch Freude, Abkürzung KDF, das kennt man ja von dieser Nazi-Großurlaubsorganisation. Ein Vorläufer dieses KDF-Autos, das später der VW Käfer wird, kann man sich heute noch angucken. Dafür mache ich mich auf den Weg in die niedersächsische Provinz, nach Hessisch-Oldendorf. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu finden. Ich fahre nach Hessisch-Oldendorf rein, eigentlich ein Kaff. Ich biege rechts ab, fahre erst falsch über so Bahnschienen, dann wieder zurück und dann stehe ich plötzlich vor so einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da ist das.
Hallo.
Hallo.
Guten Mann, hallo.
Herr Müskens war richtig, ne?
Ja, ist richtig. Hallo.
Moin. Rein.
Moin. Ja? Wie geht's?
Gut.
Ein älterer Herr begrüßt mich. Eigentlich unauffällig, freundlich, weiße Haare, Schnauzer, Käppi, eine rote Jacke. Man sieht ihm seine fast 80 Jahre irgendwie gar nicht an.
Ja, mein Name ist Traugott Grundmann. Ich bin 79 Jahre alt und bin ein verrückter VW-Schrauber und Sammler.
Herr Grundmann ist sogar so verrückt, dass er ein komplett privates Museum gebaut hat. Mitten im Nirgendwo. Wir fangen sofort an zu quatschen und gehen in die erste Halle. Und da sieht's aus wie in einem amerikanischen Diner mit so roten Sitzen und so. Und dann habe ich ihn gefragt, vermieten Sie es hier oder machen Sie das als Restaurant hier? Nö, sagt er, das nur für mich. So ganz verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht, aber wir gehen in die nächste Halle. Alles voller alter Autos. Von Rohmatch, Oldtimer. Ehrlich gesagt eine Marke, von der auch ich noch nie gehört habe. Nächste Halle, die ganzen Bullis. Einer nach dem anderen. Is würde sich freuen. Die nächste Halle, historisches Zeug. Militärfahrzeuge, ein olivgrüner Trabi. Und der erzählt und erzählt und erzählt. Und dann kommen wir ganz am Ende in die letzte Halle. Und da steht dann irgendwo in so einem vertäfelten Raum mit Holzwänden der älteste Käfer der Welt. Von 1938. Der Prototyp für einen KDF-Wagen. Ein Stück Geschichte. Und ich darf mich reinsetzen.
Ziehen Sie den Kopf ein, weil die Kopfhöhe ist nicht gerade sehr groß hier in dem Auto, weil die Leute waren damals ja nicht so groß wie wir. Die waren alle ein bisschen kleiner. Schließt.
Wie sitzt man hier?
Ja, ein bisschen beengt, ne? Aber das ist halt Technik von damals.
Es ist wirklich ziemlich eng, aber irgendwie auch gemütlich auf eine merkwürdige Art. Von außen sieht das Auto schon aus wie der legendäre Käfer. An ein paar Stellen sieht man aber doch, dass es noch ein Vorläufer ist. Kein richtiges Fenster nach hinten, nur so Schlitze. Und die Scheinwerfer sehen auch irgendwie anders aus.
Das ist der älteste Käfer, weil der auf der Originalplatte von 1937 ist. Und der Käfer definiert sich über die Bodenplatte. Hier ist die Nummer 26 eingeschlagen. Und deswegen ist also festzuhalten, dass das älteste Stück Käfergeschichte ist.
Grundmann erklärt hier, dass die Bodenplatte von dem Auto in den 1960er Jahren nach dem Krieg gefunden wurde. Sie ging dann durch verschiedene Hände, bis sie bei ihm gelandet ist. Und fürs Auto, so wie es jetzt da steht, hat er Originalteile in Kleinarbeit zusammengetragen und zusammengebaut. Das Zusammenspiel von Form und Technik in diesem Prototypen W30 ist wirklich ausgefeilt.
Also man brauchte ein Auto, was Punkt 1 luftgekühlt war. Warum luftgekühlt? Weil man sagte, wenn die Deutschen das Geld zusammenkratzen, um so ein Auto zu kaufen, haben sie lange nicht das Geld, eine Garage zu bauen. Auto steht draußen, es darf nichts einfrieren. Das ist der einfache Grund, weshalb der Käfer luftgekühlt ist. Zweiter Punkt, er musste 5 Personen transportieren können. Warum 5 Personen? Ideologie der Nazis, Vater, Mutter und 3 Kinder. Ja? Drittens, er musste autobahnfest sein. Autobahnfest hieß, dass er mit einer Dauergeschwindigkeit von 90 Kilometern gefahren werden konnte, ohne dass etwas kaputt ging. Vierter interessante Punkt, er durfte nicht mehr wie 8 Liter Sprit verbrauchen. Hat der Käfer alles erfüllt, 7,5 Liter. Und dann kam das Totschlagargument, er durfte nicht mehr wie 1000 Reichsmark kosten. Und da ist natürlich Mercedes, BMW, Opel alle abgesprungen, weil sie sagen, zu dem Preis ist das nicht machbar.
Einer fand schon, dass es machbar ist, Ferdinand Porsche. Und er hat sich direkt an die Arbeit gemacht. Er gilt als Erfinder der ganzen Sache. Aber wie immer bei VW ist die Wahrheit natürlich komplizierter. Der Käfer hat viele Väter. Es ist bis heute nicht ganz geklärt, wer da wirklich alles seine Finger im Spiel hatte. Als vergessener Erfinder des Käfer gilt Josef Ganz, ein jüdischer Ingenieur, der schon Anfang der 30er Jahre einen Prototypen entwickelt, der viele Merkmale von dem späteren Käfer aufweist. Und der heißt auch noch Maikäfer. Naja, erstmal ist der Käfer gar nicht so wichtig. Schließlich tobt ja ein Weltkrieg und das einzige Auto, das gebaut wird, ist der Kübelwagen. So eine Art Militärgeländewagen ohne Dach, der für die Wehrmacht durch die Kriegsgebiete fährt. Aber die Technik, die da drin steckt, war schon für einen Käfer gedacht. Vor- und Nachkriegszeit sind also aufs Engste miteinander verwoben. Und unser Sammler, Traugott Grundmann, der lässt da auch gar nichts aus. In seinem Museum sehe ich Vitrinen, in denen alles Mögliche aus der Nazizeit steht. Auch mit einem Hakenkreuz drauf. An den Wänden hängen Poster mit Originalplänen. Ein altes Blechschild weist den Weg zu einem Volksfest der KdF-Organisation in Treptow in Berlin. All das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht schön, aber er findet es trotzdem wert, sich drum zu kümmern.
Warum soll ich Berührungsängste haben? Das ist deutsche Geschichte, die können wir nicht ändern. Ich bin später geboren, also ich kann mir persönlich keinen Vorwurf machen. Was meine Eltern gemacht haben, ist ja nicht in meiner Verantwortung. Natürlich soll man die Geschichte nicht vergessen und das, was da geschehen ist, ist schlimm genug. Das wird uns Deutschen ein Leben lang beschäftigen. Aber deswegen soll mir ja der Spaß an diesen Autos nicht vergehen, weil diese Autos sind ja nicht daran schuld, dass sowas passiert ist. Das waren die Menschen und nicht die Autos und nicht die Technik.
Traugott Grundmann hat seinen Weg gefunden, um mit der Nazi-Vergangenheit umzugehen und sich trotzdem nicht die Freude an den Autos aus dieser Zeit verderben zu lassen. Zum Abschied trinken wir noch einen Kaffee in seinem privaten Diner, plaudern noch ein bisschen auch über die aktuelle VW-Führung. Auf die ist er nicht gut zu sprechen. Die geben ein schlechtes Bild ab aus seiner Sicht, aber darüber will er lieber nichts ins Mikrofon sagen. Wir gehen in einem guten Verhältnis auseinander und ich habe das Gefühl, hier jemand wirklich Interessantes kennengelernt zu haben. Das ist schon alles Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt, wie das damals gelaufen ist. Am Ende ist der Krieg vorbei, Hitler ist tot und die Autoträume wurden durch seinen eigenen Krieg vereitelt. Erst später, nach dem Krieg, als die Alliierten dann in Deutschland regieren, kommt der VW-Käfer. Und zur Ironie der Geschichte gehört ja auch, dass dieses Auto und die Technik, die da drin steckt, durch den Krieg schon so erprobt ist, durch diese ganzen Kübelwagen, die überall gefahren sind, dass der Käfer nach dem Krieg schnell als unverwüstlich gilt. Und das ist die Basis für die komplette Erfolgsgeschichte von VW.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft.
Dieser Werbespot erzählt ja schon den kompletten Aufstieg des Käfers. Und der läuft und läuft eben. Und das ganz schön lange. Ehrlich gesagt wäre das fast alles nicht so gekommen. Nach dem verlorenen Krieg gibt es Überlegungen, dass das ganze VW-Werk als Reparation abgebaut wird. Die Briten sind die Treuhänder, verhindern das und geben das Unternehmen an die Bundesrepublik zurück. VW wird Staatskonzern. In den 60ern kommt dann die Volksaktie. Leute wie du und ich können in das Unternehmen investieren. Der Bund und das Land Niedersachsen halten weiter je 20%. Später hat dann nur noch Niedersachsen 20% der Stimmrechte bis heute. Die Politik spielt ab da immer mit. Und darüber spreche ich mit Corinna Budras, unserer Wirtschaftskorrespondentin in der Hauptstadt. Ihr wisst schon, seit den ersten Überlegungen, diesen Podcast zu machen, sind wir in einem ganz engen Austausch.
Ja, und immer, wenn die Politik im Spiel ist, wird es kompliziert. Sieht man ja auch ehrlich gesagt an Volkswagen. Das ist alles andere als ein normaler Konzern. Der tickt nicht wie eine Siemens oder wie ein Daimler oder was auch immer, sondern der Staat hängt immer mit einem besonderen Interesse drin, mit Arbeitsplatzsicherung, mit Standortsicherung, mit der Frage, was will der Wähler und was wollen die Arbeiter?
Ja, und du siehst es bis heute bei der Deutschen Bahn, oder?
Ja, das ist übrigens nochmal ein Sonderfall, weil der Staat ja da nochmal eine ganz andere Rolle bei der Infrastruktur hat, kann ja sagen, ist ein ganz, ganz großes Durcheinander. Aber schon bei Volkswagen finde ich ehrlich gesagt total befremdlich, all das, was wir bei der Recherche gesehen haben, wie sehr die Politik und der Wahlkampf und Unternehmensentscheidungen voneinander abhängen. Eigentlich Volkswagen daran hindern, notwendige Entscheidungen zu treffen, die das Management aber eigentlich treffen müsste, wenn man mal ehrlich ist.
Also ich nehme mal die Gegenposition ein. Ich meine, VW wird durch die Staatsbeteiligung von Niedersachsen bis heute auch ein Stück weit geschützt. Der Aktienkurs ist niedrig und VW wäre längst ein Übernahmekandidat. Also nicht nur Übernahmekandidat, VW wäre längst übernommen worden. Und ich meine,
wäre das so schlimm?
Ja, ich meine, guck dir mal an, was bei Opel passiert ist, ne?
Ja, und es ist ja nicht nur der Staat, der da so eine große Rolle spielt. Bei VW ist es ja auch die IG Metall, die maßgeblich mitbestimmt.
So, und dieser Einfluss leitet sich halt eben auch aus der Historie ein Stück weit ab, weil, ich meine, Hitler hat halt das VW-Werk mit Gewerkschaftsvermögen bauen lassen, was enteignet wurde. Und daher kommt auch bei der Gewerkschaft bis heute die Sicht, dass man sagt, also uns gehört das Unternehmen auch ein Stück weit mit.
Ja, und die Stärke der IG Metall war auch immer die Stärke der SPD in Niedersachsen. Das hat man zum Beispiel gesehen beim Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, wie eng die beiden Seiten verflochten waren und auch bis heute noch sind. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es ein Erfolgskonzept für dieses Unternehmen ist.
Kommen wir nochmal erstmal zum Ausgangspunkt zurück. Wir sind in der jungen Bundesrepublik. Wirtschaftswunder. Und ich habe wirklich einen gefunden, der uns über die Zeit noch was erzählen kann.
Es war ja überall so, dass es praktisch nur aufwärts ging. Das war, was das Arbeitsleben angeht, auch im Grunde gesellschaftlich. Es wurde ja alles besser. Auch das Vereinsleben hat also begonnen und überall profitierte man ja davon, dass es also im Grunde besser wird.
Das ist Gerhard Mokwitz, ein echtes VW-Urgestein. Einer, der sich noch persönlich an die verrückte Nachkriegszeit erinnert.
Ich bin 92 Jahre alt und habe 1955 mich bei Volkswagen beworben, zunächst in Wolfsburg gearbeitet und dann 1956 bin ich dann übergesiedelt in das Werk Hannover, habe dort zunächst im Rohbau gearbeitet, dann in der Tischlerei, bis ich 1959 in den Betriebsrat gewählt worden bin und 1973 zum Betriebsratsvorsitzenden. Diese Funktion hatte ich bis zu meinem Ausscheiden im Jahr 1992 ausgeführt.
Gerhard Mokwitz' Rolle im Betriebsrat wird für uns später noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich habe lange versucht, ihn zu erreichen. Eigentlich wollte er gar nicht so richtig mit mir reden. Ist alles viel zu lange her. Als ich dann da bin, freut er sich aber doch und hat schon Kaffee vorbereitet und bringt mich in sein Wohnzimmer. Da sieht man dann sofort, wofür sein Herz schlägt. Neben der Tür hängt ein Regal aus schwerem Holz. Da drin besondere Automodelle aus einer Legierung aus Zinn und Blei, wie er erzählt. Davon hat er jedes Jahr eins gekriegt, als er im Aufsichtsrat vom VW-Konzern war. Vom legendären Vorstandsvorsitzenden Karl Hahn als Weihnachtsgeschenk. Irgendwann in den 80ern. Wir setzen uns an den Tisch und er kommt schnell ins Plaudern und erzählt dann über das Werk in Hannover, in dem er lange gearbeitet hat. Und über die Ikone, die dort gebaut wurde, den Bulli. Für ihn war das erst ein Job wie jeder andere. Dann entstand aber schon sowas wie eine besondere VW-Kultur.
Ja, ich würde sagen, das kam dann so mit der Zeit, als man dann gemerkt hat, welche Bedeutung VW weltweit hat. Und nachdem der Bulli ja auch praktisch wie der Käfer weltweit verkauft wurde, war natürlich die Überzeugung, das ist ein Werk, wo Zukunft da ist, wo man sich keine Sorgen machen braucht, dass man mal auf der Straße steht. Ne?
Also ganz im Gegenteil. Erstmal läuft es bei VW so gut, dass es überhaupt nicht genug Arbeitskräfte gibt. In den 60er Jahren kommen zigtausende Menschen aus anderen Ländern zu VW, vor allem aus Italien. Damals nennt man sie Gastarbeiter, aber sie waren halt nicht nur Gäste. Sie sind geblieben und ihre Nachkommen bilden bis heute eine große Community in Wolfsburg. Und manche aus der damaligen Zeit leben auch heute noch hier und erinnern sich daran.
Mein Vater ist einer der ersten Italiener überhaupt in Deutschland seit 1957 hier in Wolfsburg. Und der hat immer uns getröstet, ein Jahr und dann will ich zurück.
VW hat selbst die Geschichte ein Stück weit aufgearbeitet und solche Interviews mit Zeitzeugen geführt. Das hier ist Francesco Antonio Garippo, genannt Franco. Er wird 1957 in Palomonte geboren, etwa 100 Kilometer von Neapel entfernt. Er hat es bis in den Betriebsrat von VW gebracht und ist Kommunalpolitiker geworden, natürlich SPD. Er gibt einen ganz guten Eindruck, mit was für Gefühlen die Leute damals zwischen den Welten lebten. Und natürlich wirkt das bis heute nach.
Dann waren es 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Und dann sind es nach 10 Jahren sind wir größer geworden, also meine Schwester und ich. Und dann hat meine Mutter gesagt, also entweder gibt es einen zurück oder wir kommen nach Deutschland. Und dann hieß es, na gut, dann kommt man noch ein paar Jahre nach Deutschland und dann fahren wir alle wieder zurück.
Es ist anders gekommen, und zwar für viele Familien. Es gibt sogar einen eigenen italienischen Fußballclub in Wolfsburg-Kreuzheide, Lupo Martini Wolfsburg, der älteste von Gastarbeitern gegründete Verein in Deutschland. Hier machen wir jetzt erstmal einen Strich unter die niedersächsische Geschichte des großen Autokonzerns. Während nämlich in Wolfsburg die Legende VW immer größer wird, schrauben in Stuttgart zur gleichen Zeit die Nachfolger von Ferdinand Porsche an ihrem ganz eigenen Mythos. Ihr erinnert euch, Ferdinand Porsche, der Ingenieur, der für Hitler den Käfer konstruiert hat. Jetzt bauen sie dort in Stuttgart ihre Sportwagen, die schnell zur Legende werden. Noch heute sind die Autos aus der damaligen Zeit bei Sammlern heiß begehrt.
Es gab in den 70er Jahren nur eine Handvoll Mechaniker, die die Einstellung der Tür vorgenommen haben, und die haben die vorgenommen nach Gehör. Die nennen das dieses klingende Herz, also dass dieser Resonanzkörper entsprechend klingt. Dann passt das alles zusammen.
Das ist Michael Schnabel. Den ersten eigenen Porsche hat er sich mit Anfang 20 gekauft bei eBay. 6.000 Mark hat er damals dafür bezahlt. Heute verkauft er alte Porsche-Modelle, die er selbst restauriert, an Sammler auf der ganzen Welt. Motorlegenden heißt sein Unternehmen. In einer Industriehalle in Utting am Ammersee stehen 2 Dutzend hochglanzpolierte Klassiker. Ein mandarinfarbenes Urmodell, der 911er aus dem Jahr 1969 zum Beispiel. Oder ein legendärer Porsche 356 aus den 50er Jahren. Man hat ein bisschen Schiss, irgendwo einen Kratzer reinzumachen. Unter einem 6-stelligen Betrag sind die Autos nicht zu haben. Das teuerste kostet 500.000.
Und die Reaktionen auf das Fahrzeug, die sind einfach auch so ein Bestandteil oder einfach so eine Faszination, die bis heute einfach begeistert. Weil die alten Autos einfach im Vergleich zu vielen anderen, natürlich auch zu neueren Porsche-Modellen, eine unheimliche Sympathie hervorrufen. Einfach ein Daumen hoch, ein breites Grinsen, ein was für ein schönes Auto, was für eine schöne Zeit, eben kein Neid.
Das ist der frühe Sound des 911er und damit der Sound von Porsche. Porsche und VW, das ist eine komplizierte Verbindung, die immer eng verflochten ist und aber auch von Rivalität geprägt ist. Jedenfalls in Wolfsburg und Stuttgart wachsen also formal getrennte Imperien heran, die seit jeher zwischen Nähe und Wettbewerb schwanken. In einem Buch ist das mal ganz gut beschrieben worden. Porsche hat sich als so eine Art ausgelagerte Denkerschmiede von VW gesehen. Da wurde also Technologie erdacht, die dann in Wolfsburg eingesetzt wurde. Und das schwingt immer schon auch so ein bisschen mit, dass die Stuttgarter eigentlich auf die Wolfsburger herabgesehen haben, zumindest die Ingenieure. Die Nachkommen von Ferdinand Porsche wiederum teilen sich in 2 Familienstämme auf, die Porsches und die Pirchs. Warum Pirch? Naja, weil eine Tochter von Ferdinand Porsche, Luise, ein Pirch geheiratet hat. Und so hieß der ganze Stamm halt eben Pirch. Und da wird immer wieder hin und her reinregiert und es wird heftig gestritten. Die fechten jedenfalls da starke Konflikte aus.
Die tiefere Ursache für diese Konflikte sind eine unterschiedliche Denke und vor allem ein unterschiedliches Vorgehen. In einer Familie muss man eben Kompromisse eingehen und man muss auch alle mitnehmen. Es funktioniert nicht, dass einer sagt, jetzt gehen wir nach links, wenn die anderen nicht einmal wissen, wo sie gerade sind.
Das sagt Wolfgang Porsche in einem seiner seltenen Interviews, in einer Arte-Doku vor einigen Jahren. Da geht es natürlich um seinen speziellen Konflikt mit seinem Cousin Ferdinand Pirch. Diese Geschichte wird uns später noch intensiv beschäftigen. Also lassen wir die Sportwagen erstmal Sportwagen sein. In Wolfsburg und in Hannover werden in den 60er und 70er Jahren die günstigeren Autos produziert und die erobern die Welt. In Amerika wird der Bulli zur Ikone der Flower Power Generation und auch in anderen Ländern rund um den Globus feiern die Menschen das Lebensgefühl VW und die Freiheit, die diese Autos ihnen ermöglichen. Unser Musiker vom Anfang, Ease, der kennt dieses Gefühl genau, denn ehrlich gesagt hat man das bis heute, wenn man in diesen Autos von damals sitzt.
Wenn ich in meinen Bus reinsteige und irgendwo hinfahre, dann weiß ich, ich weiß nicht, ob ich ankomme, aber ich weiß, dass ich eine sehr gute Fahrt haben werde. Und das ist, was zählt. Nicht, ob man ankommt, sondern wie viel Spaß man unterwegs hatte. Das ist, was zählt im Leben.
Ich will ja hier nicht der Spielverderber sein, aber bei VW kippt immer irgendwann die Stimmung und diesmal ist es auch so. Es geht auf ein Grundproblem von VW zurück, das immer wieder aufscheinen wird, auch in diesem Podcast. Und das ist, dass alles einfach ewig lang dauert. Es gibt so ein geflügeltes Wort, VW, das steht für viel warten. Überall Gremien, 1000 Leute reden mit, alles dauert und dauert und dauert. Und die Schwierigkeiten sieht man halt hier. Der Bulli und der Käfer, das sind tolle Produkte, die sind auf der ganzen Welt beliebt. Aber es sind halt die einzigen geblieben und darauf hat man sich ausgeruht. Viel zu lange. Es ist aber zu wenig. Ein großer Stellenabbau steht deshalb schon in den 60er Jahren im Raum. Der schwache Dollar, Ölkrise, all das tut sein Übriges. Sonntage sind plötzlich autofrei und in Wolfsburg werden Autos auf Halde produziert. In der Spitze sind es mehr als 450.000 produzierte, aber nicht ausgelieferte Autos, die da rumstehen. VW braucht dringend neue Modelle. Und auf diesen neuen Modellen hat die VW-Spitze ja schon ewig lang rumgedacht. Auf Autos wie im Scirocco oder dem Passat und vor allem auf dem Golf. Und da ist dann plötzlich klar, hey Mann, wir brauchen diesen Golf. Bei der Vorstandssitzung am 9. Oktober 1973 werden die Weichen dafür gestellt. Das Protokoll dafür haben wir im VW-Archiv gefunden. Ein Stück Zeitgeschichte.
Namensvorschläge: EA337, Blizzard oder Golf. VWOA USA schlägt für den EA337 die Bezeichnung Rabbit vor. In der Diskussion schlägt Herr Baxmann vor, die Modelle zu tauschen. EA337 Scirocco, EA398 Golf. Als Vorteil werden genannt Windnamenkonzept für Grundversionen, Golf als Name besser für ein Coupé geeignet. Der Vertriebsvorschlag wird jedoch angenommen. EA398 wird Scirocco, EA337 wird Golf. Die Verbindung zu den Windnamen soll über die Werbung hergestellt werden, insbesondere durch den Bezug auf den Golfstrom.
Da steht also der Golf kurz vor dem Start und die Herrschaften im Markenhochhaus in Wolfsburg im Management sind sich noch nicht mal so richtig einig, wie das Ding eigentlich heißen soll. Im Frühjahr 1974 kommt der Golf dann auf den Markt.
Aus Wolfsburg ist nun ein Auto erschienen, das nicht nur nach modernen Gesichtspunkten konzipiert wurde, sondern das in seinem Resultat eine ganze Menge schwerwiegender Pluspunkte vereinigt.
Autotest im ZDF, so klingt es 1974. Da ist einer ganz angetan von Fahrverhalten, Raumaufteilung, Innenausstattung. Ein echter Fortschritt für VW.
Der Golf und der Käfer kommen zwar aus der gleichen Fabrik, aber wie ich meine, aus zwei verschiedenen Welten.
Bevor der Golf den Laden rettet, gibt's aber ein Problem. Und das wird zur Urkrise, zur Mutter aller Krisen bei VW. Euch wird's nicht wundern, Politik und Gewerkschaften spielen die Schlüsselrolle. Ein Thema für Corinna.
Ja, jetzt ist also Krise bei VW. Was ist denn da genau passiert? Jetzt lass uns das mal sortieren.
Also es sind zu viele Leute an Bord. VW verkauft zu wenig Autos gemessen an der Größe vom Unternehmen. So, und jetzt bricht halt alles auf. Der Golf geht an den Start, aber VW hat halt dieses Kostenproblem. Und im April 1975, auch das haben wir im VW-Archiv nachgeschaut, ist dann so eine fast schon legendäre Aufsichtsratssitzung.
Ja, und im Aufsichtsrat sitzen ja natürlich wieder alle. Die IG Metall, die Politik. Und übrigens nicht nur Niedersachsen, sondern auch die Bonner Republik. Ja, Kanzler Helmut Schmidt spielt noch eine herausragende Rolle bei VW. Und im Aufsichtsrat sitzt zum Beispiel sein Finanzstaatssekretär.
Ja, also da fliegen wirklich die Fetzen, wenn man sich diese alten Protokolle mal anguckt. Das ist wirklich interessant. Ne? Teilweise handschriftlich steht da hinten drin, was da abgeht. Der IG Metall-Chef Eugen Loderer geht damals dem damaligen VW-Chef Toni Schmücker fast schon an die Gurgel. Er spricht davon, dass er sich nicht erpressen lässt, hier nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Also der Gewerkschaftsboss will verhindern, dass da an den Standorten Kahlschlag gemacht wird.
Naja, kann man ja auch verstehen, das ist ja die IG Metall nun mal, das ist ja ihr Job. Aber es erinnert natürlich auch stark daran, was wir Jahrzehnte später sehen, also gerade jetzt mit Cavallo und Blume. Und in diesem Zusammenhang erinnern wir uns auch an die rote Linie, die Cavallo gezogen hat. Hatten wir ja schon in der ersten Folge. Aber
Als sich der Staub dann legt, ist tatsächlich der erste große Stellenabbau bei VW beschlossen.
Ja, genau. 1975. 25.000 Jobs sollen weg. Viele davon in Hannover. Und da ist zum Zeitpunkt einer in der Schlüsselposition. Den haben wir schon gut kennengelernt.
Ist es der Mann mit den Autos im Wohnzimmer?
Genau. Gerhard Mogwitz.
Der sogenannte S1-Plan, Schmückerplan, hat man ja gedacht, hat ja für Hannover gebracht, dass die Belegschaft um 17.000 abgebaut wurde. Das ging damals also auch eigentlich ohne Entlassung, alles über Aufhebungsverträge, was uns damals geholfen hat. Wir hatten also auch viele ausländische Arbeitnehmer, die also dann im Grunde genommen gekündigt haben, das Abfindungsgeld mitgenommen und sind überwiegend in ihre Heimat zurückgefahren.
Ja, interessant. Klingt ganz so, als hätte Gerhard Mogwitz da fast schon positive Erinnerungen an diese Zeit.
Naja, auch wenn es aus heutiger Sicht natürlich einen Beigeschmack hat, wenn da Gastarbeiter nach Hause gehen. Und gleichzeitig werden halt teure Abfindungen gezahlt, die da den ganzen Schmerz natürlich deutlich lindern.
Ja, und so schön es natürlich ist, dass Abfindungen gezahlt werden, es hört sich natürlich danach an, als würde VW sich mal wieder nicht trauen, das zu tun. Ja, was doch eigentlich nötig ist, nämlich wirklich einen harten Cut zu machen. Und auch hier werden natürlich wieder harte Schnitte weich abgefedert und das kostet natürlich.
Kaum greift dann der Effekt von den neuen Modellen, ne? Der Golf, wo er dann funktioniert, wo die Verkäufe wieder hochgehen, kaum ist der nächste Aufschwung wieder da, werden die Leute wieder eingestellt und das Polster wächst wieder.
Ja, und da sieht man noch wieder, das Management sitzt zwischen allen Stühlen. Das ist so eine Sache, die sich wiederholen wird. Politik spielt natürlich auch da wieder eine wichtige Rolle und das wird VW immer wieder auf die Füße fallen. Wir sehen es ja heute noch. Eigentlich sind viel härtere Maßnahmen nötig, aber geht halt nicht. Geht halt im Zusammenspiel zwischen Gewerkschaften und Politik nicht, wo immer alle mitbestimmen und reinreden. Aber sag doch mal, Christian, wie sieht's denn eigentlich bei den anderen Automobilherstellern aus?
Zeige ich dir.
Die 70er Jahre sind für die deutschen Autohersteller eine prägende Ära. Die Branche ist einer der wichtigsten Pfeiler der deutschen Wirtschaft. 1973 dann die Ölkrise. Die arabischen Ölstaaten verhängen ein Embargo, der Preis vervierfacht sich. Das trifft die Autohersteller mitten ins Herz.
Autos, mit denen man nicht fahren darf, wann man will und nicht so schnell, wie man will, sind schwer zu verkaufen. Sind die Auswirkungen einer Absatzkrise exakt berechenbar? Sind Autohalten heute die Ursache für Schlangen vor den Arbeitsämtern morgen?
Genauso ist es. Die Ölkrise führt zu Kurzarbeit und Stellenabbau. Besonders hart trifft es auch die Zulieferunternehmen. Sie haben keine Reserven, keine Ausweichmärkte. BMW nutzt die Krise zur Neuerfindung. 1975 erscheint der Dreier. Kompakt, präzise, erschwinglich. Er wird zur Blaupause der Marke und trifft genau den Nerv bei den Käufern. Unsichere Zeiten, trotzdem Fahrspaß.
Das Streben nach Vollkommenheit ist auch beim Automobil nicht billig, aber lohnend. Es gibt jetzt ein neues Format für die Mittelklasse. Die kompakten BMW 316, 318, 320 und 320i.
Mercedes-Benz bringt Anfang der 70er Jahre die neue S-Klasse auf den Markt. Die Baureihe W116 setzt neue Maßstäbe mit Anti-Blockiersystem, Sicherheitsfahrgastzelle und schönem Innenraum. Luxus trotz Krise.
Wir nehmen den Menschen als Maß aller Dinge. Raum und Komfort, den der Mensch braucht, bestimmen die Größe eines Mercedes-Benz.
BMW und Mercedes können mit ihren Fahrzeugen im Premium-Segment kurzfristige Nachfrageschocks besser abfedern. Konkurrent Opel ist wie VW viel abhängiger vom Massenmarkt. Doch auch der hessische Autobauer trifft mit einem neuen Modell den Puls der Zeit.
Traumhaft sicher in der Kurve. Und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren? Ein herrliches Gefühl.
Der legendäre Manta. Der fünfsitzige Sportwagen wird zum Erfolg für Opel und ist bis heute Kult.
Eine Volkswirtschaft, die sich daran gewöhnt, mit kleinsten Wachstumsraten zu leben, kennt Ausnahmen. Herausragend die Automobilindustrie. Absatz, Gewinne, Investitionen, alles stimmte hier.
Trotz zweitem Ölschock 1979 gehen die deutschen Hersteller gestärkt aus dem Jahrzehnt hervor. Modellpaletten modernisiert, Markenkern geschärft und die industrielle Basis gehalten. Die Automobilindustrie bleibt, was sie war, ein tragender Pfeiler, stabiler als gedacht.
hier ergibt sich dann für VW eine ganz neue Chance. Und ausnahmsweise machen die Wolfsburger mal wirklich alles richtig. Sie erobern China.
Weil VW war tatsächlich das erste westliche Unternehmen, das zu einem Zeitpunkt, wo China noch völlig verarmt, eines der ärmsten Länder der Welt war, den Schritt wagte, da eine Fabrik zu errichten.
Also genau genommen hat nicht VW China erobert, sondern China VW.
Da war dann der Presseleiter von VW-Abteilung und meinte, ja, ob er denn Chinesisch könne, weil vor am Werktor stünde eine Gruppe von Chinesen und der eine behauptet, er sei der chinesische Maschinenbauminister. Völlig unangekündigt, unvorbereitet.
Also das ist eine fast schon absurde Geschichte, die hier erzählt wird. Wir sind in Wolfsburg und da steht völlig aus dem Nichts eine Delegation von chinesischen Funktionären vorm Werkstor. Und im Werk wird einer gesucht, der Chinesisch kann, weil kein Mensch versteht diese Leute. Und da findet sich einer, Wen Pu Lee. Das ist der Vater von Felix Lee. Und Felix Lee ist der, der hier spricht. Er ist Journalist und hat über die Geschichte seines Vaters ein Buch geschrieben. Denn in dem Moment, als der chinesische Maschinenbauminister in Wolfsburg bei VW klingelt, verändert sich auch das Leben von Wen Pu Lee, dem Vater, für immer. Der ist damals Forschungsingenieur bei VW und offensichtlich der Einzige, der da an dem Tag im Werk Chinesisch sprechen und übersetzen kann. Und warum steht denn da jetzt vor dem Werkstor der chinesische Maschinenbauminister?
Also China brauchte Nutzfahrzeuge, völlig unterwegs. Es gab so gut wie keine Logistik. Also sollte er eine Zusammenarbeit nach Nutzfahrzeugen sich anschauen und hatte da Daimler, Mercedes da im Blick gehabt. Deswegen, das war ein angemeldeter Besuch in Stuttgart. Aber in und um Stuttgart auf der Autobahn sah er dann halt den VW-Bulli, den T2. Und dachte, das wäre doch ein geeignetes Auto, vielleicht für China. War ja auch so ein bisschen schrabbeliger schon und das dachte auch, ist dann vielleicht leichter bezahlbar für so ein armes Land wie China, als so ein edles Mercedes-Fahrzeug. Ja, und dann wurde ihm mitgeteilt, ja, die kommen aber nicht aus Stuttgart, die kommen aus Wolfsburg. Und dann setzte sich der Minister dann mit seiner Crew, ohne auch nur die chinesische Botschaft in Bonn-Bad Godesberg zu benachrichtigen, setzte sich in den Zug und stand da vor dem Werkstor.
Was ist das eigentlich für eine geile Zeit? Aus heutiger Sicht ja eigentlich unvorstellbar. Da passiert sowas völlig Absurdes und daraus entsteht dann was richtig Großes. Ich meine, das sagt auch grundsätzlich was über Unternehmertum aus, oder? Dass man nicht alles am Reißbrett planen kann, sondern auch mal einen Schwung mitnehmen und die Initiative ergreifen und ins Risiko gehen muss. Und für Felix Lees Vater ist der ungewöhnliche Auftritt dieser chinesischen Delegation da wirklich schicksalhaft. Der geht mit VW nach China und vermittelt jahrelang als eine Art Brückenbauer zwischen der Staatsführung in Peking und der VW-Spitze. Für VW geht's dann richtig los. 1984 unterschreibt der VW-Chef Karl Hahn dann in Peking den ersten Vertrag für ein Gemeinschaftsunternehmen in China mit dem Staatskonzern SAIC. Das steht für Shanghai Automotive Industry Corporation. Bis heute ein wichtiger Partner von VW in dem Land. Da werden wir später noch einiges drüber hören. Kurz vorher, so sagt es Felix Lee, wären die Verhandlungen fast noch gescheitert. Und auch da vermittelt am Ende nochmal sein Vater. Und das legt den Grundstein für dieses gewaltige China-Geschäft, das VW noch über Jahrzehnte durchtragen wird. Da ist so viel Geld zu holen, dass man es kaum glauben kann. Mit wachsendem Wohlstand werden immer mehr Autos verkauft. Die Chinesen lieben VW und haben sogar einen eigenen Ausdruck dafür.
Dajong, das heißt so viel wie Volksmasse. Aber was fast noch wichtiger ist, die Schriftzeichen ähneln auf ganz verblüffende Weise dem Logo von Volkswagen. Wer sich das zweite der beiden Zeichen anschaut, erkennt darin die übereinandergesetzten Buchstaben V und W.
Aus heutiger Sicht heißt es immer, VW ist so abhängig von China. Aber aus historischer Sicht war es andersrum. VW hat China überhaupt erst wirtschaftlich auf die Beine geholfen. So kann man das sehen. Die Entwicklung wäre nie so schnell gewesen in China, wenn VW dort nicht investiert hätte.
Man glaubt es nicht, aber VW war nicht nur ein Player von vielen, die dann zu Beginn der Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping nach China kamen, sondern es war der zentrale Akteur, also Pionier.
Eigentlich stark. Volkswagen steht für Völkerverständigung. Die Welt rückt näher zusammen. Die Blöcke des Kalten Krieges. In Russland übrigens auch. Glasnost und Perestroika. Der eiserne Vorhang fällt. In Berlin Mauerfall. Freudentaumel.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Wohin gehen Sie jetzt erst?
Erstmal nur rüber und schauen. Einfach nur gucken.
Corinna, du bist doch Berlinerin.
Ja, na und wie, man war das schön damals. Wir haben auf der Mauer getanzt.
Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit.
Deutschland ist wieder eins. Deutschland ist wieder souverän.
Aber es ist eine gewaltige Herausforderung für die Bundesrepublik. Wir werden äußerste Anstrengungen auch zu unternehmen haben, was in diesem Fall auch jetzt bei uns hinsichtlich der Infrastruktur geschehen kann.
Ja, so schön das damals alles war, aber wirtschaftlich war das natürlich alles andere als schön. Es war eine riesige Aufgabe, die DDR aufzufangen, die wirtschaftlich am Boden lag. Aber auch im Rest der Welt sah es echt nicht gut aus. Wir sind in den 90er Jahren, es ist Weltwirtschaftskrise und überall auf der Welt kollabieren die Finanzmärkte. Es ist richtig, richtig schwierig.
So, VW ist nicht gewappnet und die Wahrheit ist natürlich auch, man hat in der Zwischenzeit wieder einiges schleifen lassen. So zum Beispiel beim Golf 3 in der dritten Generation von dem Auto, die damals kommt, sind Qualitätsprobleme zu sehen. Naja, und der Kostenblock, nicht vergessen, ist auch schon wieder angewachsen.
Seit den 70er Jahren, ne? Seit dem Stellenabbau wurde wieder Personal aufgebaut und jetzt haben wir wieder Überkapazität. Jetzt stehen wir eigentlich am gleichen Punkt, wo wir 20 Jahre vorher schon mal standen, oder?
Ja, das ist so.
Ja, und merkst du, es wiederholt sich offensichtlich. Wir haben die 70er Jahre, dann die 90er Jahre und zuletzt 2024 oder sagen wir mal die Zeit seit 24. Sieht wieder richtig schlecht aus. Also letztlich bringt es VW fertig, innerhalb von 50 Jahren 3 Megakrisen zu haben und da sind immer die gleichen Probleme.
Man stellt sich das immer so kompliziert vor. Eine technische Entwicklung schreitet voran, aber im Prinzip geht es immer um die ähnlichen Fragen. Wie ausgelastet sind die Fabriken? Wie viele Leute sind an Bord? Und im Prinzip geht es auch immer um dieselben Dimensionen. 70er Jahre, 25.000 Jobs. In den 90ern geht es wieder so um 30.000 Stellen. So. Und jetzt vor anderthalb Jahren dann 35.000 Jobs. Im VW-Konzern sind wir jetzt inzwischen bei 50.000. Und das Unternehmen ist ja auch heute deutlich größer.
Ja, das dürfte unter die übliche Inflation fallen.
Und dann kommt bei VW einer an die Macht, der alles verändert. Er will das Unternehmen auf Kurs bringen. Unerbittlich und aggressiv.
Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
Da gefriert mir das Blut in den Adern. Ferdinand Piëch ist das. Der wird 1993 Vorstandschef und ist ein Enkel von Ferdinand Porsche. Es lohnt sich übrigens wirklich, diesen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz von 1993 mal anzuschauen. Das klingt nicht nur total irre, auch der Blick von Piëch ist irre. Er sitzt da mit seiner hohen Stirn und den hellen Augen und starrt die fragenstellenden Journalisten fast schon in Grund und Boden. Der zittert kein bisschen, sondern redet auch ganz ruhig dabei, bewegt sich kaum. Und mit einem Grinsen erklärt er der gesamten Konkurrenz den Krieg. Das gibt einen Vorgeschmack auf alles, was unter seiner Führung auf VW zukommt. Aber er schafft auch, was er will. VW schwingt sich zum größten Autohersteller der Welt auf, jetzt über Jahre gesehen. Nur, wer ganz hoch fliegt, kann natürlich sehr tief fallen.
Es ist wahrscheinlich der größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Manipulation von Volkswagen an Millionen Dieselfahrzeugen. Von heute an müssen sich 4 ehemalige VW-Manager vor dem Landgericht Braunschweig dafür verantworten. Ein weiterer Prozess gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wurde aus gesundheitlichen Gründen zunächst verschoben.
Das war Folge 2 der VW-Story. Eine Legende kämpft ums Überleben. Alle weiteren Folgen erscheinen immer donnerstags exklusiv auf FAZ.net, bei Spotify und Apple Podcasts. Ich bin Christian Müskens, VW-Reporter, und ich hoste diesen Podcast mit Corinna Budras. Co-Autorinnen und Redaktion Sandra Klüber und Katrin Jakob. Dramaturgie und Regie Michael Götz. Recherche und Redaktion Quentin Pehlke. Musik und Sounddesign Niklas Kleber. Produktion Kevin Gremmel und David Brucklacher. Grafik Robert Wenkemann und Katharina Hofbauer. Und besonderer Dank an Sven Astheimer, Alia Kohl, Andreas Krobock, Maria von Mühlen, Kati Schneider und Laura Webler.